Und mein Vater hat immer gesagt, also ich weiß gar nicht, warum du diese ganzen Fernsehsachen machen musst und immer in der Weltgeschichte rumfliegst und nicht schläfst und so. Schreib doch, du kannst doch schreiben. Also, er sieht mich jetzt bestimmt und sagt sich, endlich macht sie das, was ich immer schon das Beste fand.
Nina Ruge hat die Fernsehsachen mittlerweile hinter sich gelassen und schreibt einen Bestseller nach dem anderen zu ihrem Lieblingsthema, dem gesunden Altern. Da geht es um Langlebigkeit, sogar um Verjüngung. Was hat die Wissenschaft da mittlerweile zu bieten? Und was können wir selbst tun, um die gesunde Lebensphase im Alter zu verlängern? Das sind Ninas Herzensthemen und über die haben wir natürlich gesprochen. Nina Ruge wird im nächsten Jahr übrigens 70. Wie geht sie denn damit um, die Expertin fürs Jungbleiben? Wir hören's im Promi-Talk mit Nina Ruge. Ich wünsche gute Unterhaltung.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Nina Ruge ist mein Gast. Nina, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr.
Danke, dass ich da sein darf, Jörg.
Nina, standest du heute schon auf einem Bein?
Ja.
Ja? Wie lange?
Also ich habe mir jetzt, weil ich wohne ja in der Schweiz und in Italien und ich habe nur in Italien mein Wackelkissen noch drunter. Das ist so ein Kissen, das ist schwarz. Mhm. Also das muss auch wirklich so nach Kraft aussehen und hat Noppen.
So ein Balance-Kissen.
Ja, so ein Gummikissen. Ja. Ist aber mit Luft gefüllt und es ist ungefähr so groß und da stehe ich dann mit einem Bein drauf und mache meine Kniebeugen und das ist besonders intensiv. Das habe ich mir jetzt in der Schweiz noch nicht angeschafft. Deshalb habe ich nur die 70 Kniebeugen ohne Kissen gemacht.
70 einbeinige Kniebeugen.
Ja, das ist easy.
Nee. Und nebenher Zähne geputzt? Oder, wann, oder wie baust du das ein?
Nebenher Zähne geputzt und ich höre dann auch noch einen Podcast.
Gott, oh Gott.
Ich habe so einen kleinen Lautsprecher, der ist dann noch lauter als meine elektrische Zahnbürste.
Ich habe das jetzt deshalb gefragt mit dem auf einem Bein stehen, weil ich weiß, dass du deinen Tag doch relativ diszipliniert, glaube ich, auch, naja, zumindest mal beginnst. Weil wenn man gleich die 70 einbeinigen Kniebeugen macht, das ist natürlich...
Ja, auf jedem Bein natürlich.
Ja, natürlich, ja klar.
Nein, ich beginne eher kontemplativ, weil ich habe immer eine schnurrende Katze auf dem Kopfkissen und die muss dann erstmal ein bisschen gekrault werden und dann muss sie noch ein bisschen gebürstet werden, weil das sind so, ich habe zwei, das sind Perserkatzen und die brauchen das, ne? Die müssen ja auch gebürstet werden.
Und du brauchst das auch.
Ich brauche das auch. Ja. Also ich starte ziemlich smooth und schnurrend in den Tag. Ja. Und das nutze ich auch bewusst.
Mhm. Und dann, wie geht's weiter? Also wir haben die 70 oder insgesamt dann 140 Kniebeugen, du hast die Zähne geputzt, du hast die Katzen gestreichelt.
Ja, ich habe vorher ganz viel Wasser getrunken, warmes Wasser, habe mir aber vorher den Mund ausgespült. Nicht, dass die Bakterien da, dass ich die alle runterschlucke, die sich da über die Nacht gebildet haben. Ne?
Das heißt Mundwasser?
Ja, ein bisschen Mundwasser, spucke ich wieder aus, dann spuck das wieder aus und dann trinke ich ganz viel Wasser. Und dann kriege ich auch meinen Kaffee. Ich brauche morgens Kaffee.
Kaffee mit Milch?
Nein.
Schwarz?
Ja, schwarz.
Wie viele Tassen?
Eine.
Eine Tasse?
Ja.
Und dann ist...
Und dann kommt hier grüner Tee.
Grüner Tee haben wir dir jetzt auch servieren können, wenn du Nachschlag oder einen Schluck nochmal brauchst. Dann melde dich bitte. Ich frage das alles deshalb ab, weil du natürlich mittlerweile wie keine zweite für Gesundheit stehst und für die Beschäftigung damit und glaube ich auch für große Disziplin. Wie wichtig ist Disziplin in deinem Leben und in deinem Tagesablauf?
Die Frage kriege ich natürlich ganz, ganz oft gestellt und ich empfinde es nicht so. Weil ich habe das so in mein Leben eingebaut, seit so vielen Jahren. Ich habe angefangen, mich vegetarisch zu ernähren vor über 20 Jahren. Habe darauf geachtet, dass ich keinen Zucker esse und habe sehr schnell festgestellt, dass ich sehr schnell Zucker gar nicht vermisse. Habe meinen Geschmack so umgestellt, dass ich, wenn mir jemand ein tolles Gemüsegericht, also mit Soja, raffinierter Sojasauce oder mit Curry oder was auch immer serviert, dass ich dann, merk's jetzt schon, total glücklich bin. Und wenn ich ein Schnitzel vor mir sehe oder eine Schweinshaxe,
ja,
dann sage ich, interessant, bitteschön, gerne, ja, wenn ihr möchtet, aber nicht ich. Ich habe es wirklich total abgehört.
Ja. Das heißt, du könntest auch den Geschmack mittlerweile nicht mehr genießen, sondern hast dann eher so eine Aversion.
Widerwillen
dagegen.
Aber es ist keine Disziplin, sondern ich habe das so langsam in mein Leben eingebaut, dass ich mich auch wirklich am besten fühle. Auch die Sensibilität für das Wohlfühlen hat sich deutlich gesteigert, dass ich mich nicht zwingen muss.
Wir haben uns vor ein paar Jahren ja schon mal getroffen und da habe ich dir die Frage gestellt, wie du denn reagierst oder wie das bei euch ist, wenn dein Mann ein Schnitzel bestellt und es dann hoffentlich auch mit Genuss isst und du sitzt vor deinem
Grünkern-Bratling mit Gemüse. Geht das immer noch zusammen, also diese unterschiedlichen Ernährungsweisen, oder hast du ihn mittlerweile in dein Lager ziehen können?
Ja, also die Gemüsemengen, die er verspeist, sind deutlich angestiegen, dass er häufig abends mal eine Suppe isst, eine Gemüsesuppe. Ja. Manchmal will er dann noch sein Würstchen drin haben, aber es gibt auch Tage, wo er eine tolle Gemüsesuppe ausreichend findet. Also diese Tage, die haben schon zahlenmäßig zugenommen. Mhm.
Ich stelle es mir eigentlich schwierig vor, wenn man da nicht mehr so kompatibel ist, was das Essen angeht. Wenn man zum Beispiel jetzt essen geht im Restaurant, meistens noch sehr fleischlastig, die Speisekarte. Nö. Oder hast du mittlerweile deine Köche gefunden, die schon wissen?
Nein, ich habe gerade letztens, ich weiß gar nicht, wo das war, in München, wir waren jetzt zum Wiesenanstich in München. Und dann ist natürlich alles voll mit Schweinshaxe und sowas. Aber ich habe mir ist bewusst geworden, nochmal so richtig, weil wir abends dann nicht mehr auf der Wiesen waren, wir waren nur mittags da. Und im Rest, es gibt jetzt fast kein Restaurant mehr, wo es kein vegetarisches Gericht gibt. Ich habe früher immer, das mag hier in der Region immer noch ein bisschen anders sein.
Nee, es ist eher eine Frage der Qualität. Also, dass man sagt, natürlich gibt es da den Gemüseteller, ist dann aber gern ein bisschen weich gekocht und so.
Das war okay, also das gibt es noch. Ja? Ja. Also es war früher immer, war der Gemüseteller mit Ei. Das war das, was ich gekriegt habe. Genau. Ist ja also von den Makronährstoffen.
Ist schon was drin,
Das ist schon gut. Aber nicht unbedingt für die Geschmacksnerven. Mhm. Aber heute, also in vielen Restaurants bekommst du, oder wenigstens einen guten Salat bekommst du eigentlich überall.
Ja, das ist richtig.
Und dann aber nicht mit dieser Fertigsoße, sondern es gibt auch Olivenöl und Balsamico in sehr vielen Restaurants. Mhm.
Also ihr könnt auch weggehen zusammen und habt da Spaß. Ja. Wie ist es dann mit Alkohol? Nehmen wir gleich mal das Nächste, was manchmal für ein paar Konflikte sorgen kann. Darf es ein Fläschchen Wein sein zum Essen oder nur, wenn dein Mann drei Viertel davon trinkt und du
Also es gibt ja sehr gute Flaschenverschlüsse. Ja, da kann man den Sauerstoff aus der Flasche rausholen. Ja. Der Wein ist noch mehrere Tage wunderbar. So, das ist das eine. Und das andere ist, es ist im Augenblick wirklich ein Megatrend, auf Null Alkohol zu gehen. Und das ist mit Sicherheit gesundheitlich sehr zu empfehlen. Ich bin ehrlich, erstens haben wir ein Weingut in der Toskana und es wäre ein bisschen merkwürdig, wenn die Winemaker keinen Wein trinken. Das ist aber jetzt die geschäftliche Seite oder auch die Hobbyseite. Das ist eine mega Leidenschaft meines Mannes. Und auf der anderen Seite, ich arbeite viel, ich arbeite sehr viel und ich genieße abends mein Glas Rotwein zur Entspannung. Ja. Ich sage aber allen, das muss keiner nachmachen. Ich tue es aber, weil es mir einfach wahnsinnig gut tut. Und auch vor allem, wenn ich mit Freunden zusammensitze und wenn wir zusammen essen gehen, dann gibt's Wein. Ich bin aber schon immer, habe ich immer sehr schnell gespürt, wenn es zu viel wird. Mhm. Also ich habe da so eine Austaste. Mhm. Und auch wenn alle um mich herum weiter trinken, kommt heute ja bei jungen Menschen gar nicht mehr so oft vor, aber bei älteren durchaus, da mache ich einfach nicht mit.
Wann warst du das letzte Mal betrunken, Nina?
Nie.
Bitte?
Ja. Ich habe irgendwann mal, als ich so 16, 17 war, habe ich, glaube ich, mal so eine Bowle, so viel Zucker.
Ja, Bowle ist.
Da habe ich, glaube ich, mal vier Gläser getrunken und dann war mir so schlecht. War ich nicht.
Okay.
Du?
Ich, das letzte Mal betrunken, ist tatsächlich jetzt auch schon länger her, aber es war bei einem 50. Geburtstag und da war das große Problem Traumwetter, eine riesige Getränkeauswahl und es war einfach unglaublich lustig.
Und alles schmeckte auch.
Und alles schmeckte gut. Und da nach langer, langer Zeit mal wieder so ein bisschen die Peilung verloren einfach, dass es einfach genug ist und das dann am nächsten Tag gespürt. Aber natürlich nicht mehr so schlimm wie in jungen Jahren. Nur ich könnte nicht sagen, dass das in meinem Leben jetzt keine Rolle gespielt hätte.
Ja, aber
oder nie vorkam.
Wenn es mal vorkommt, ist die Welt auch nicht.
Aber ich fand es jetzt ja sehr sympathisch, dass du gesagt hast, so doch, mein Glas Wein und das darf schon sein, auch wenn es vielleicht nicht aber der reinen Lehre
ist. Ja, genau, ich darf es nicht predigen.
Genau. Apropos predigen, du bist jemand, der jetzt mit den Büchern, vor allem wenn es um Thema Verjüngung, Zellgesundheit, Zellalterung, das biologische Alter und was man tun kann. Bist du sehr, sehr bekannt geworden, hast dadurch eigentlich deine Bekanntheit, die aus dem Fernsehen ist, sozusagen abgelöst. Also du stehst mittlerweile sehr für diese Themen. Wann hat dich das gepackt? Wann bist du da so angesprungen, dass du sagst, das ist meine neue Leidenschaft und da habe ich auch eine richtige Botschaft?
Ja, es gab so ein Vorglühen, das war schon 2006, also das ist jetzt fast 20 Jahre her. Ja. Da habe ich bei Leute heute und nebenbei noch so viele andere Sendungen, habe ich so viel gearbeitet und ich arbeite halt mit Leidenschaft, auch für dieses neue Thema, immer. Und da hatte ich gemerkt, so, ich habe ein paar gesundheitliche Themen. Ja. Irgendwas stimmt da nicht. Und ich hatte einen sehr, sehr guten Internisten, Herr Dr. Knobloch aus München. Ich habe jetzt gerade gehört, er ist jetzt gerade 97 geworden. Wow. Und ziemlich gut beieinander. Mhm. Und der hat mir damals hieß das noch Anti-Aging, der hat damals schon Blutwerte genommen und gecheckt, was andere nicht gemacht haben. Und er hat gesagt, also Ihre freien Reihen, also Sie haben Stress, Sie haben echt Stress. Also ich würde Ihnen empfehlen, die und die Nahrungsergänzungsmittel, Sie sollten wirklich mediterrane Diät, gar kein Fleisch mehr, kein Zucker, keine hochverarbeiteten Lebensmittel, alles das, was wir heute eben auch sagen, was die Lebensstilfaktoren angeht. Und das habe ich gemacht, fand das so hilfreich und er war auch so breit und gut informiert, dass wir ein Buch gemacht haben, Länger, Jung und Gesund mit Nina Ruge und Dr. Knobloch. Mhm. Und das war im Bertelsmann Buchclub, damals gab es den noch, ein Bestseller. Und damals habe ich schon das erste Mal gesagt, okay, also die Prävention durch Lebensstil, jeden Tag Sport etc., macht ganz, ganz viel, weil ich habe tatsächlich relativ schnell gemerkt, dass viele meiner Beschwerden weg waren. Mhm. Und ich hatte jetzt keine gravierenden, aber ich habe einfach gemerkt, so, ich war Anfang 40, haben ja viele, das ist so ein bisschen, nur ein bisschen weiter und du bist irgendwie ein bisschen Burnout, ne? Und das hat mir so geholfen, dass ich dann, als ich 2017 oder, ja, es war 2017, einen Stammzellenexperten und Regenerationsmediziner traf am Rande eines großen Forschungspreises, den ich in Wien moderiert habe, der sagte, Frau Ruge, ich habe doch gesehen, Sie haben ein paar populärwissenschaftliche Bücher schon zu Medizinthemen geschrieben, immer mit Experten. Würden Sie mit mir als Experten ein Buch über Longevity schreiben? 2017.
Kam von ihm aus, ja. Diese Initiative.
Und dann habe ich gesagt, was bitte? Die Vokabel kannte ich nicht. Ja. Dann sagt er, ja, gesunde Langlebigkeit. Ich komme gerade aus Stanford, Postdoc. Also er hat da nach seinem Studium in Europa, war er dort. Und sagt, das ist der neue Trend. Davon habe ich aber nichts gemerkt. Dann hat er mir ganz, ganz viele Studien gegeben, hat die Struktur des Buches in etwa vorgegeben, die Studien gegeben, dann habe ich das Ding geschrieben, 350 Seiten. Musste natürlich, ich habe ja das betone ich jetzt immer, weil viele Leute sagen, hey, die hat doch Leute heute gemacht, die hat doch keine Ahnung, wie kommt das denn, die Zellbiologie des Alterns? Okay, ich habe ein abgeschlossenes Biologiestudium an der TU Braunschweig, plus Auszeichnung. Ne? Also ich war richtig gut. Und dann habe ich mich aber in das Thema wirklich verknallt. Mhm. Warum? Weil wenn man sich in dieses Wunderwerk der Zellregulation, der zellulären Intelligenz hinein vertieft und sieht, was da wie reguliert und gesteuert und regeneriert wird, das ist sowas von faszinierend. Das ist ein Wunder. Mhm. Also man kann wirklich nur auf die Knie fallen und sagen, es muss einen lieben Gott geben. Und habe ich mich so verknallt. Dazu noch, weil wir sehen, was wir alles noch nicht wissen. Es ist so unglaublich viel, was wir noch nicht wissen. Und es wird jetzt weltweit in einem Tempo so viel erforscht. Und dann jeden Tag auch die Newsletter zu lesen, die Kongresse zu verfolgen, zu sehen, was jetzt alles an neuen Erkenntnissen, das macht einen süchtig.
Ich würde dich mal so begreifen, du bist wie so eine Übersetzerin, ne? Ja. Also es gibt hier die Forschung, sehr komplex, unglaublich dynamisch, du hast ja gerade gesagt, da passiert gerade wahnsinnig viel und du übersetzt es dann in deinen Büchern, auch in Podcasts oder wenn du irgendwie mal in Diskussionen moderierst, mit Experten
Vorträge,
sprichst.
Viel.
Du übersetzt es für uns, sodass wir es dann verstehen und das ist das Schöne an deinen Büchern, dass man sie nämlich wirklich versteht.
Und man muss sich schon drauf einlassen, ne? Also das ist schon...
Ja. Ja,
Ne? Aber wenn man, man braucht keine Vorbildung.
Da spricht ja nichts dagegen. Ne?
Man braucht keine Vorbildung.
Genau, man braucht keine Vorbildung. Und man merkt auch mit jeder Zeile, wie sehr dich das Thema fasziniert. Und weil du jetzt gerade dein Biologiestudium angesprochen hast, ist natürlich interessant, ne, dass man gesagt hat, warum erzählt mir die blonde Frau aus Leute heute jetzt was über Zellbiologie? Also du hast dieses Studium, du hast Deutsch und Biologie, glaube ich, studiert.
Ja, genau, auf höheres Lehramt. Ja. Aber mit im Biologiestudium hat man im Grunde ein Diplomstudium, nur man macht keine Diplomarbeit. Ja. Und das ist dann im Hauptstudium auch ein bisschen weniger natürlich, aber du steigst schon sehr tief ein.
Was ja schön ist, was wahrscheinlich auch die wenigsten nur wissen oder vielleicht wieder vergessen haben, dass du lange als Lehrerin gearbeitet hast. 8, 9 Jahre, sieben Jahre. Ja. Hättest du dir eigentlich vorstellen können, Lehrerin zu bleiben? Ich glaube, du warst recht beliebt. Du warst fast so alt wie deine Schülerinnen und Schüler. Da gab es wenig Abstand dazwischen, zumindest am Anfang. Bist da richtig gut reingekommen. Warum wolltest du nicht Lehrerin bleiben?
Es gibt einen schönen Spruch von Christa Wolf aus ihrem Buch Kindheitsmuster. Hinter sich lassen, was keine Herausforderung mehr darstellt.
Oh.
Und ich hatte einfach nach 7 Jahren, da war es gut. Mhm. Ich habe alles ausgetestet und ich wollte an der Schule eigentlich bleiben und ich wollte gerne ins Ausland gehen an eine deutsche Schule oder ich wollte mich als Beratungslehrerin fortbilden lassen. Das heißt, so ein bisschen Psychologie dazu tun und auch Verhaltenstraining. Aber die haben ja gesagt, ja, sie sind doch erst 28, sind viel zu jung, da müssen sie noch warten. Und ich habe gesagt, ich warte doch nicht. Nee, also ich will nicht mit 65 jeden Tag denselben Gedanken haben und 13.10 Uhr ist die 6. Stunde vorbei.
Aber es ist toll, dass du dann so rausgegangen bist, dass du dann auch diese sichere Lehrerlaufbahn nochmal gekickt hast und gesagt hast, okay, da muss weitergehen.
Wir waren geburtenstarker Jahrgang. Ja. In meinem Jahrgang hat kaum einer einen Job gekriegt. Mhm. Alle Taxi gefahren oder was auch immer.
Was haben deine Eltern gesagt, als du diese Entscheidung getroffen hast?
Also sie fanden den Lehrerjob sowieso nicht so spannend. Sie hätten es besser gefunden, wenn ich Medizin oder irgendwas anderes gemacht hätte. Und dann habe ich halt, dann fanden sie es aber in Ordnung, weil die Schule war auch toll. Und als ich dann gesagt habe, so, ich verlasse meinen Mann, ich verlasse die Stadt und ich gebe meinen Job auf. Ich hatte aber nicht so eine enge Beziehung zu meinen Eltern, weil die halt, sie war dann okay. Aber ich hatte doch so viel gemacht, was denen nicht so gut gefiel. Das hat erstmal eine Weile gedauert, bis wir uns da wieder so richtig angenähert.
Heißt aber, das, was du jetzt machst, dich nämlich wissenschaftlich immer schlauer zu machen und das dann auch zu vermitteln, würde Ihnen wahrscheinlich gefallen jetzt, oder?
Ganz bestimmt. Ja? Und mein Vater hat immer gesagt, also ich weiß gar nicht, warum du diese ganzen Fernsehsachen machen musst und immer in der Weltgeschichte rumfliegst und nicht schläfst und so. Schreib doch, du kannst doch schreiben. Mhm. Also, er sieht mich jetzt bestimmt und sagt sich, endlich macht sie das, was ich immer schon das Beste fand.
Schön. Dann sprechen wir da auch nochmal drüber, weil ein paar Begriffe natürlich immer unterwegs sind, an denen man sich stoßen kann. Muss gestehen,
Unbedingt. Ich
stoße mich da auch dran, schon jetzt zum Beispiel an dem Wort Verjüngung. Ne? Ganz groß auf dem neuen Buch, Verjüngung, der Ernährungsplan. Warum können wir uns nicht damit begnügen, gesund zu altern? Warum muss es Verjüngung sein? Weil das würde ja quasi den Prozess des Alterns zurückdrehen.
Ja.
Inwieweit kannst du uns denn Verjüngung versprechen, Nina?
Also das eine ist, dass tatsächlich Verjüngung heute messbar ist. Das ist das eine. Mhm. Da können wir auch gleich drüber reden. Und das andere ist, stell dir mal vor, auf dem Titel steht gesund alt.
Ja.
Wer kauft das
Absoluter
Buch?
Absoluter Megaseller.
Ist klar. Also es ist natürlich auch ein bisschen der Catcher, dass diese Vokabel zieht im Augenblick und deshalb ist sie auch drauf. Ich habe den Titel nicht gemacht, aber ich habe ihn natürlich abgesegnet, weil ich weiß, du kannst nicht gesund alt draufschreiben, obwohl das eigentlich fachlich, sachlich das Bessere wäre.
Dann nähern wir uns dem mal von der ganz seriösen Seite. Es geht dir, wenn ich es richtig verstanden habe, und du darfst mich da natürlich in Grund und Boden korrigieren, es geht darum, dass wir die Lebensspanne am Ende unseres Lebens, dass wir die länger gesund gestalten. Dass wir eben nicht sagen, toll, ich bin 90, aber die letzten 12 Jahre lag ich nur im Bett und hatte irgendwie das und das. Sondern, dass wir alt werden, aber gesund. Ist das der zentrale Punkt?
Du bist hervorragend informiert. Denn
Dankeschön.
Die neuesten Zahlen sagen, und das ist Ärzteblatt Statistik veröffentlicht vor, weiß ich nicht, 2 Monaten oder so, der Durchschnittsdeutsche ist am Ende seines Lebens 11 Jahre krank. 11 Jahre mit nicht nur einer Alterskrankheit. Also Alterskrankheiten sind chronische Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf, Demenz, Arthrose, vieles andere mehr. Das ist im Augenblick, und ein 75-Jähriger hat circa 3 bis 4 Krankheiten zugleich. Das ist Fakt. So. Das ist die Lebensspanne, die durchschnittliche bei uns in unseren reichen Ländern, ungefähr 83 Jahre. Die letzten 11 Jahre. Vorher geht ja schon lange vorher los, ne? Aber so richtig mit chronischen Krankheiten 11 Jahre. Was jetzt erschwerend dazu kommt, ist, dass viele Biohacker, also die, die jetzt sagen, ich baue mir meinen Körper so, wie ich es möchte, und dann sterbe ich nicht. Also Brian Johnson beispielsweise, der macht ja damit ein super Geschäft. Die erzählen uns, ja, also die nächste Generation wird 120. Die Babys, die jetzt geboren werden, werden alle 100 und so. Oder 150 ist auch kein Problem. Du musst nur kaufen, was ich dir verticke.
Ja.
Oder don't die, das gibt's ja auch noch.
Ist nicht einfach, sich davon abzugrenzen, ne? Von diesen Scharlatanen oder diesen Heilsversprechungen.
Das ist natürlich ein Scharlatan. Ja, aber jeder Megatrend und dieses, das ist ein Megatrend, die gesunde Langlebigkeit, weil es wird über kurz oder lang, es wird Medikamente geben und Therapien geben, die tatsächlich unser Leben verlängern. Und die werden natürlich ein Billionengeschäft. Die kommen nur nicht so bald, wie wir uns das so schön vorstellen und erträumen. Da gibt's immer Trittbrettfahrer. Und da gibt's immer welche, die sagen, kauf dir das jetzt und mach das, was ich dir andrehe heute, und du schaffst das jetzt schon mit den 120. Bullshit. Und deshalb sage ich auch, ich bin Bullshit-Filter.
Ja, genau. Und wie gesagt, du übersetzt das, was jetzt wirklich möglich ist und seriös ist, dann eben auch in ein Buch, das dann Verjüngung heißt, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Aber es geht um die gesunde Lebensphase am Ende des Lebens.
Die verlängern und verlängern
genau.
Und die Krankheitsphase verkürzen.
Genau. Und wenn wir darauf schauen, was kann ich denn mit meinen bescheidenen Mitteln selbst tun? Jetzt gibt es natürlich jede Menge Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt, keine Ahnung, jetzt wahrscheinlich auch schon Möglichkeiten zu impfen und Tabletten hier und da und dort. Das ist mir persönlich ehrlich gesagt zu unübersichtlich. Ich kenne mich da nicht aus und ich habe natürlich auch keine Ärztin, keinen Arzt, der da wirklich kompetent ist und mir da helfen kann. Sprich, gibt es was ich sozusagen mit Bordmitteln tun kann? Jetzt gibt es so Klassiker. Bewegung, Ernährung, so. Kann ich damit schon was erreichen? Und was, Nina?
Komme ich sofort drauf. Du hast es, finde ich, ganz wunderbar gesagt. Es ist ein Dschungel. Und es wird so viel im Augenblick auf den Markt geworfen an Informationen, weil eben dieser Megatrend aus den USA zu uns schwappt. Gerade in Social Media, dass die Leute völlig verwirrt sind und sagen, also allein dieser ganze Wahnsinn an Nahrungsergänzungsmitteln, was da empfohlen wird, ich kann das ja gar nicht alles reinkippen. Und sind die dann untereinander vielleicht auch ungünstig miteinander etc.? Deshalb ist auch tatsächlich, begreife ich mich selber als diejenige, die Orientierung geben will. So. Und das Ganze.
Darf ich da ganz kurz? Ja, weil es kann jetzt ja auch sein, und das ist ja dann noch spezieller, was Nina Ruge hilft, zum Beispiel so zu strahlen wie jetzt, kann ja bei Jörg Assenheimer vielleicht total in die Hose gehen.
Genau.
Also das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Es ist ja wahnsinnig individuell. Und wer hat die Zeit und die Ressourcen jetzt für XY und Nina und Jörg genau den richtigen Cocktail zusammen zu mischen?
Eigentlich, also ich spreche auch nur noch ungern von Longevity. Ich spreche eigentlich, und das ist aber eben nicht, es ist kein schöner Begriff, mit dem man Werbung machen kann, Precision Personalized Preventive Medicine.
Okay.
Also eine personalisierte, ganzheitliche Prävention. Darum geht's. Und das ist eben ein sehr, sehr komplexes Feld. Und wer dann meint, mit der einen Pille oder mit der einen Spritze oder was auch immer kann ich mir da alles Mögliche erkaufen, der liegt leider schief. Und man muss auch, wenn man ehrlich ist, sagen, vieles ist noch nicht erforscht, vieles ändert sich auch. Viele Erkenntnisse, die noch vor 2 Jahren, die ich auch noch vertreten habe, sind heute schon wieder überholt und da sind andere da. Das ist in so einem Forschungsfeld, das noch gar nicht so alt ist, ganz normal. Und darauf muss man sich auch einlassen können. Aber ich versuche die Orientierungslinie in Form einer Pyramide zu bauen. Die Pyramide, meine Langlebigkeitspyramide, hat einen ganz fetten Sockel. Und dieser Sockel hat Bewegung, Ernährung, Schlaf, Hitze, Kälte, mentale Resilienz und auch soziale Kontakte und Sinn im Leben.
Schöner Satz in deinem Buch, glaube ich. Einsamkeit ist schlimmer als neue jede Pandemie. Zigarette oder sowas.
Neue Pandemie.
Ja, also auch das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Und das hat Oma auch schon immer gesagt.
Ja.
Oma hat schon immer gesagt, Kind, geh früh ins Bett und iss mehr Gemüse und beweg dich mehr und reg dich nicht so auf. Ja, Oma hat recht. Aber was wir heute, und das ist eben das Besondere dieser Forschung, was wir heute wissen ist, was bringt jetzt wirklich viel? Welche Ernährung, welche Bewegung? Und bitteschön individualisiert, genau wie du sagst. Das ist nicht one fits all. Schlaf, natürlich gibt's da, es gibt da ganz klare Dinge, die für jeden gelten. Trotzdem muss man gucken, was bringst du für Voraussetzungen mit und was kann man dir da empfehlen, was nicht. In der Ernährung ist es ganz, ganz wichtig, dass man viele der Dinge weiß, was die bis in die Zelle hinein tun. Wenn ich das weiß, also welche Altersmechanismen eventuell allein schon durch diese Sockelfaktoren der Langlebigkeitspyramide verlangsamt werden können oder vermieden werden können. Wenn ich das verstehe, dann mache ich das vielleicht auch mit größerer Motivation. Und wenn ich das kurz noch sagen darf,
natürlich.
Oberhalb von diesem Sockel mit den Lebensstilfaktoren, da kommen die Nahrungsergänzungsmittel und die Studien dazu, was wissen wir heute, einigermaßen gesichert, vieles wissen wir überhaupt nicht gesichert. Dazu gehört die Hormonersatztherapie bei der Frau, dazu gehören Impfungen.
Bei Männern nicht?
Ja, die haben
wird doch gerade auch eigentlich eher
es gibt es,
auch erforscht, ist auch mehr und da. Mehr.
Aber dieses, das Östrogen von 100 auf 0, was mit der Menopause bei der Frau passiert, das ist ein Alterungsschub, der ist schon enorm. Impfungen, da kriege ich immer einen Shitstorm, wenn ich über Impfungen spreche. Impfungen trainieren unser Immunsystem.
Welche Art von Impfung? Jetzt im Herbst die Grippeimpfung.
Ich habe mir jetzt für Freitag meine Pertussis, also diese Viererimpfung, wieder vorgenommen. Ich habe gesehen, vor 14 Jahren hatte ich die letzte. Alle 10 Jahre soll man das machen. Diphtherie, Keuchhusten und noch zwei weitere. Ganz wichtig, ich mache dann auch die Grippeimpfung auf jeden Fall. Aber wenn, kann ich nachher noch, oder ich kann auch jetzt gleich sagen, warum Impfungen, jetzt sind wir im Herbst.
Ja, du hast gesagt,
dass für eine gesunde Langlebigkeit so wichtig ist.
Das Immunsystem wird trainiert.
Auch die Immunzellen, die gar nicht trainiert werden gegen jetzt zum Beispiel Keuchhusten oder Pneumokokkenbakterien, sondern dass die werden, es wird das angeborene Immunsystem, das ist neu, das angeborene Immunsystem wird trainiert, also die Killerzellen und die Fresszellen, die so ganz breit alles Mögliche attackieren, was nicht in unseren Körper gehört, auch Krebszellen zum Beispiel. Also die Krebsabwehr ist dann damit schon ein bisschen trainiert.
Du hast gesagt, beim Thema Impfung kann man sich natürlich brutalst die Finger einklemmen.
Ich rede trotzdem ganz offen drüber.
Ja, klar.
Und wenn man übrigens eine Keuchhusten oder eine Gürtelrosenerkrankung im Alter kriegt, weil man nicht geimpft ist, das ist ein Alterungsschub, der ist unvergleichlich, weil das erwischt dich dann so stark, dass manche Systeme so aus dem Gleis kommen, dass du dich nie wieder richtig erholst. Also solche Erkrankungen zu verhindern ist extrem wichtig, auch gerade Pneumokokken beispielsweise.
Also hast du ein paar Faktoren genannt. Die Basis ist die Ernährung, sagst
du. Da kommt
die
erste Ebene. Und die ganz oben, die Spitze der Pyramide, das sind die Zukunftstherapien. Aber da sind auch einige der Medikamente drin, die wir jetzt schon nutzen. Das sind sozusagen, das nennt man Repurposed Drugs. Also die kriegen neuen Sinn. Eigentlich ist Metformin ein Diabetesmittel. SGLT2-Inhibitoren sind Diabetesmittel. Die GLP-1-Rezeptor-Agonisten.
Du drohst mich zu verlieren, Nina.
Abnehmspritze. Da verliere ich dich nicht.
Nein, ich weiß schon.
Die scheinen Langlebigkeitseffekte zu haben. Und zwar gesunde Langlebigkeit. Dies ist da oben alles drin.
Da muss man, finde ich, immer aufpassen, nicht, dass die Leute dann losrennen und sagen, so, nehme ich.
Nein, das muss alles studienbasiert
gesichert
sein.
Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Deshalb habe ich vorhin gefragt, was kann ich denn mit meinen Bordmitteln machen? Deshalb bin ich natürlich im unteren Bereich.
Ja, aber auch die Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel oder Impfungen sind auch in deiner Hand.
Okay, und sich da aber
Also
ich individuell beraten lassen. Du kannst jetzt ja schlecht hier sagen, so gehen Sie los und nehmen Sie Magnesium, gehen Sie los und nehmen Sie dieses, jenes. Das ist doch gefährlich, oder?
Das Thema ist halt, dass es heute noch wenige gibt, die wirklich gut auf Prävention ausgebildet sind. Mhm. Es gibt zwar einen Präventionsfortbildungsgang für Ärzte, aber es gibt kein, gibt wenig im Studium. Mhm. Das wird sich aber alles ändern.
Ja.
In etlichen Ländern, die viel weiter sind als wir, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Singapur, auch in Korea beginnt das jetzt, da gehört das jetzt schon längst zur Ärzteausbildung dazu.
Für mich der wichtigste Punkt eigentlich deines gesamten Werkes, wenn ich das mal sagen darf, also ist genau dieses Umdenken in der Medizin und vor allem auch in der Gesundheitspolitik. Weil wir machen es ja bisher so, ganz einfach gesagt, ich habe Schnupfen, irgendwas wie, gehe zum Arzt und sage, ich bin krank, hilf mir. Ich gehe nicht zum Arzt oder zur Ärztin und sage, hilf mir gesund zu bleiben, weil ich da wahrscheinlich auch einen wertvollen Praxisplatz wegnehmen würde, weil vielleicht der Arzt dann sagt, du, da draußen, das Wartezimmer ist voll, die haben alle
und wirklich was. Und ich verdiene ja nichts an dem Rat, den ich dir gebe.
So,
und das ist nicht, weil die Ärzte gierig sind, sondern sie verdienen viel zu wenig für Beratungsgespräche.
So, also dieser Bereich des Krankheitenvermeidens durch, ja, sei es jetzt durch Nahrungsergänzungsmittel oder durch Medikamente oder durch Impfungen, Beratung, wie man vielleicht die Ernährung anders gestalten kann, den gibt es bei uns so nicht.
Was jetzt ein neuer Trend wird, was ich ganz, ganz toll finde und das unterstütze ich auch persönlich, in den Apotheken. Mhm. Da sitzen ganz viele, die gut ausgebildet sind und die sind jetzt sehr, sehr alert, also die sind schon sehr wach geworden aufgrund des Onlinehandels, bricht ihnen ja ein ganzer Teil des Geschäfts weg, dass sie jetzt sagen, wir bilden jetzt unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus für Prävention und auch in Beratung für Nahrungsergänzung und für vieles andere. Und das ist eben, gerade Nahrungsergänzung ist ein Thema, da muss man viel wissen, weil je älter wir werden, desto mehr Sinn macht das, weil wir eine ganze Menge an Wirkstoffen in unserem Körper plötzlich deutlich weniger zur Verfügung haben.
Ich lasse mich dann aber von dem beraten, der es verkauft. Ist das nicht schwierig?
Ja, das ist dann halt so.
Du weißt, was ich meine, ne?
Also, Vertrauen ist Vertrauen. Und wenn du einem Kunden das Gefühl gibst, ich schwatze dir jetzt was auf, dann wird er nie wiederkommen. Mhm. Es ist ein Konflikt, absolut. Ja. Aber das ist niederschwellig, da kann jeder reingehen und kann jeder sagen, so, ich muss keinen Termin machen beim Arzt etc. Mhm. Ich kann Rat und Empfehlung. Und meistens kennt man seinen Apotheker und man kann den einschätzen, ist das jetzt so einer, der mir was andrehen will oder nicht. Aber es ist natürlich eine Grauzone, auf jeden Fall. Also man muss sich schon informieren. Dass, und es wird auch relativ bald Möglichkeiten geben. Nächste Woche bin ich auf dem Podium in Bayern bei der Staatsministerin für Judith Gerlach für Prävention und Gesundheit und Pflege. Und die stellt jetzt ihren großen Masterplan Prävention vor. Das heißt also, sie rollt jetzt über das Ganze, den ganzen Freistaat Bayern, das Thema aus. Wie bringe ich das in die Gesundheitsämter? Wie bringe ich das in alle Bereiche der Gesundheitsversorgung? Mhm. Wie bringe ich diesen Gedanken rein? Weil sie selber sagt, wir müssen von Sick Care, also nur zum Arzt gehen, wenn du krank bist, zu Health Care kommen.
Weil ja auch klar ist, wir können uns das so nicht mehr leisten. Und du hast ja gesagt, die Lebensspanne am Ende, wir werden schon ordentlich alt, sind aber zu viele Jahre dann alt krank. Und das ist natürlich nicht zu bezahlen. Also sind es individuelle Schicksale. B, es ist so nicht zu bezahlen.
Das ist es. Denn die Medizin wird immer besser und immer teurer. Mhm. Immer mehr alte Menschen bekommen immer bessere Behandlungen, die immer teurer sind. Und immer weniger Menschen kommen nach, die das bezahlen können. Ja. Also wir sehen das ja auch. Unsere Krankenkassen, unsere Krankenversicherer stehen kurz vor dem Kollaps. 6 Milliarden Defizit. Das ist unfassbar. Ja. Und wenn wir jetzt auch noch schauen, was an Rentenkosten auf uns zukommt, die Pflegeversicherung, das ist alles nicht mehr bezahlbar und die Krankenversorgung auch nicht. Mhm. Also wir brauchen diesen Paradigmenwechsel und zwar schnell. Mhm.
Und wir alle wollen ja gesund alt werden. Ich fand es jetzt so interessant, dir da zuzuhören und eben auch diese politischen Aspekte mal aufzugreifen, weil man dir ja auch vorwirft, dann so, ja, die mit ihren, mit ihrer Verjüngung und diese, dieser Jugendwahn und so. Und es gibt ja auch diesen Spruch irgendwie, wer der Jugend hinterherläuft, läuft dem Alter Schnurstracks in die Arme und so. Und ne, dass man, wenn man nicht genau zuhört bei dir, dann denkt man eben so, ja, Frau Ruge möchte halt nicht alt werden. Oder du, kann ja, nicht also, alt werden.
Das ist, geht ganz wenigen so, weil viele, die mich kennen, kennen mich über meinen Podcast oder kennen mich über das, was ich in Instagram oder wo auch immer veröffentliche. Und das ist nie diese schickimicki, teure Beauty-Nummer. Und es gibt natürlich auch Langlebigkeitskliniken, die kosten 150.000 pro Woche. Ja,
och.
Das gibt es. Sollen doch die Leute ihr Geld da rausschmeißen.
Ja.
Dafür werbe ich aber nicht.
Hat aber nichts mit dem zu tun, was...
Ja, also die nutzen schon viele der im Augenblick auf dem Markt befindlichen Therapien, zum Teil aus meiner Sicht bedenklicherweise, aber die haben Mediziner, die sind auf jeden Fall, die müssen sehr aufpassen, dass sie keinen Mist bauen, aber die sind High-End für die ganz Reichen. Soll es geben, habe ich nichts dagegen, müssen die alles privat bezahlen, sollen sie ihren Spaß da haben, aber ist nicht mein Ding. Mein Ding ist, wie können wir die breite Bevölkerung so aufklären, dass, und wenn man sich anguckt, allein im Supermarkt, was haben die Leute in ihren Einkaufswagen drin? Dass das sich ändert und dass dieses Couch-Potato-Dasein sich ändert und auch, dass ich meinem Leben keinen Sinn gebe. Also es ist mir eigentlich egal, wofür ich lebe. Wir wissen heute, also es ist sowieso meine Lebenseinstellung, aber es ist toll, dass sich jetzt auch studienbasiert nachweisbar ist, Menschen, die für etwas leben, bleiben länger gesund. Also all das, das möchte ich gerne in die breite Bevölkerung.
Und das heißt, es geht dann auch um Verantwortung. Also dass man für sich Verantwortung übernimmt und nicht sagt so, komm, jetzt mach mal hier jemand, dass ich gesund bleibe, sondern dass ich selber was dafür tue.
So ist ja auch unser ganzes Versicherungswesen im Krankenbereich ausgelegt. Ich gehe nur dann zum Arzt, wenn ich krank bin.
Ja.
Der soll mich wieder heil machen. Und alles andere ist eigentlich egal. Wenn wir beginnen, ganz früh schon die Mütter aufzuklären, was gibst du deinen Kindern zu trinken und zu essen? Wie sorgst du dafür, dass sie nicht den ganzen Tag vor diesem Handy hocken?
Ja.
Etc. Kommt ein ganz anderes Bewusstsein von Kindesbeinen an in die Bevölkerung. Und das brauchen wir unmittelbar.
Ja. Ich glaube, manche kümmern sich besser ums Auto, ne? als um sich selbst. Das ist auch noch so ein bisschen hängen geblieben.
Also ich finde eben, schwarz-weiß ist nie gut. Man soll sich ja auch gerne ums Auto kümmern. Aber das manchmal wird fürs Auto putzen und Auto reparieren mehr Geld ausgegeben und Zeit investiert als für den eigenen Körper. Das kommt ziemlich oft vor. Schwierig.
Du wirst nächstes Jahr 70, Nina. Du beschäftigst dich so viel jetzt mit dem Thema Altern, gesund altern. Was macht die Zahl mit dir?
Die erschreckt mich. Es ist wirklich, weil ich habe natürlich über die 70 Jahre meines Lebens bestimmte Muster in mir, von denen bin ich auch geprägt. Was ist so eine 70-Jährige? Und da hast du doch sofort so ein Bild von irgendwie ein bisschen gebückt und nicht mehr so ganz unterwegs und eigentlich knittrig und auch ein bisschen tattrig und auch nicht mehr ganz so fit im Kopf und so. Und es ist ja eine ganze Generation von Frauen und Männern, die völlig anders drauf sind heute. Es gibt die richtig alten 70-Jährigen auch. Aber die ihr Leben anders gelebt haben und die sozusagen Role Models sind für ein gesundes, lebendiges Altern, von denen gibt es ganz, ganz viele. Und damit tröste ich mich immer. Ne? Ich sage, ja, also du könntest so ein Role Model durchaus sein und tu doch ganz viel dafür, dass du es bleiben kannst. Und trotzdem habe ich einen mega Respekt, weil ich natürlich, habe die Zahl vorhin genannt, das durchschnittliche Lebensalter, das wir erreichen in Deutschland, ist 83. Time is running out. Ne? Es wird immer weniger. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist so. Und sich mit dem auseinanderzusetzen, ist aber was anderes als diese 70. Die ist, hat die mit diesen Bildern zu tun, die man
Ja, stimmt. Kriegst du das wegmeditiert? Also solche Gedanken kann einen ja auch mal wirklich auf den falschen Fuß erwischen, wenn man so nachdenkt und dann denkt so, mein Gott, das ist wie Sand, der einem so zwischen den Fingern durchrinnt. Und also musst du da manchmal richtig dich wieder so aufrichten und sagen, komm, der Tag zählt, der Moment zählt?
Das wäre eigentlich das Thema meines nächsten Buchs. Nein, weil eine Haltung zum Leben im Alter oder mit dem Alter zu entwickeln, das muss man ja sehr früh anfangen. Ja. Meine Mutter hat immer gesagt, irgendwann im Leben spürst du die Geburt des Todes. Für sie war das was anderes, weil sie eben mit 36 diesen Krebs hatte. Aber trotzdem, ich habe ihren Spruch nie vergessen und den fand ich auch unheimlich wichtig. Oder es gibt im Grunde alle großen Religionen, Abt Odilo Lechner, mit dem ich mal eine ganz tolle Dokumentation drehen durfte, der sagte, benediktinische Regel, leg dich aufs Sterbebett einmal am Tag und denke, es wäre dein letzter. Was würdest du anders machen? Vertiefe dein Leben und die Zeit hört auf, dir davon zu laufen. Das ist das, was uns trägt. Und trotzdem macht mich das melancholisch. Dazu kommt, dass ich keine Familie habe. Ich habe meinen Mann, ja, und seine Kinder. Aber meine Eltern sind gestorben, meine Schwester ist gestorben und wir hatten beide keine Kinder, meine Schwester und ich. Also mit mir ist dann diese Familie nicht mehr da. Und alle Dokumente, alles, was ich aus diesem reichen Leben meiner engen Verwandten in meiner Familie habe, ist alles in meinem Keller. Und ich sage mir dann, okay, ich habe eine ganz tolle Freundin, der habe ich gesagt, wenn du das haben möchtest. Ja. Aber es ist so, es macht mir nochmal bewusster, celebrate your life. Ja. Und gerade wenn eben, ich habe jetzt vor 5 Jahren das letzte Mal eine Arthrosebehandlung mit Stammzellen gemacht, hat gut geholfen, bin jetzt hierher gelaufen mit 2 schweren Taschen, habe gemerkt, ey, der Schmerz kommt zurück, du musst also wieder das machen. Also mit dem, das ist zum Glück meine einzige Alterskrankheit bisher, aber mit dem und dazu auch Ja sagen, das heißt nicht, dass ich nichts tue, sondern sagen, okay, das ist jetzt da. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, messen. Wirklich alles, was du an Diagnostik machen kannst, an Vorsorgeuntersuchungen immer machen. Deshalb habe ich hier den Ring, die vergleiche ich jetzt immer alle. Ich habe dieses Band und dann habe ich noch das Band. Also ich habe 4 Tools, ja. Aber ich gucke auch, was habe ich, oder ich messe auch meine Glukosereaktion, ne? Aber dann zu merken, okay, läuft alles gut, und da musst du jetzt ein bisschen aufpassen.
Ja, aber ist das nicht das, was dann nachher das Ganze so unruhig macht und das Genießen verhindert, wenn man sagt, ich bin nur noch am Messen?
Das wäre natürlich
nur noch, Quatsch. Ist das nicht angstgetrieben auch?
Ich habe jetzt die 4, weil ich die vergleiche.
Ja.
Ich will wissen, was sind die, und die haben zum Teil sehr unterschiedliche Werte. Ne? Das gucke ich mir jetzt an. Aber dann bleibe ich bei einem Tool. Und die habe ich jetzt nur zum Vergleich. Wobei dieser Ring, der ist schon ziemlich toll beim Schlafmessen. Ja. Wobei die Schlafmessung muss man mit Vorsicht genießen. Trotzdem, das ist wie bei Social Media. Du musst eine Wearable-Kompetenz entwickeln. Also das heißt, dich davon nicht. Mein Mann guckt jeden Morgen auf seine App.
Ja.
Ich habe das und das und so. Oder toll, ich habe super Werte. Und ich gucke gar nicht jeden Morgen drauf. Dazu brauchst du aber auch wirklich dieses... ich nutze das als einen Spiegel hin und wieder, um schleichende Veränderungen zu erkennen. Und bei mir war es zum Beispiel der Blutdruck. Der ging so langsam rauf. Und das kannst du nicht mit einmal in der Woche oder so mit so einem Ding messen, sondern das ist so ein Armband, das misst alle 2 Stunden. Und da habe ich gesehen, die Durchschnittswerte gingen hoch.
Ich finde es faszinierend. Ich denke halt, dass da die Balance stimmen muss zwischen absolut. Ich beschäftige mich mit wichtigen Dingen und ich kann an nichts anderes mehr denken, weil dann ist es natürlich grässlich.
Ja.
Wir haben gelernt, Ernährung ist wichtig, Bewegung ist wichtig, Ruhe auch wichtig, Einsamkeit ist ein großer Punkt, der ein Riesenproblem ist. Also da können wir auch selber aktiv werden. Und ich verspreche dir eins, Nina, du wirst diese 2 schweren Taschen jetzt nicht alleine hier raustragen müssen. Da helfe ich dir direkt nicht, dass das mit den Knien
wird schlimmer. Wie, sind wir schon durch?
Wir sind schon durch.
Ach, und ich hätte mit dir so gerne über Ernährung gesprochen.
Ja, okay. aber da soll es ja ein ganz gutes Buch geben.
Ja, vor allem, weil das Wichtige ist nicht nur zu sagen, ist mehr Gemüse, sondern was machen die Wirkstoffe, die da drin sind? Und was machen die Ballaststoffe bis hin zu deinen Zellen? Und da ist die Vokabel Verjüngung tatsächlich richtig, weil man kann bei einer gemüsebasierten Ernährung mit einer epigenetischen Uhr feststellen, wenn einer ganz schlecht sich ernährt hat und dann auf Gemüse umschaltet, verjüngt er sich biologisch. Mhm. Ja, also das vielleicht als letzte Motivation, sich mit der Ernährung zu beschäftigen.
Genau, die Motivation, und dann, wir haben ja vorher den wichtigen Begriff der Eigenverantwortung. Mhm. Wenn man das zusammenbringt, Verantwortung für sich übernehmen und das mit Motivation, die du ja wirklich vorlebst, dann kann man sich was Gutes tun. Nina, ich danke dir, dass du da warst, und jetzt trage ich dir die Taschen hier raus, nicht, dass da noch was passiert.
Ich sage jetzt doch noch meinen Satz.
Oh ja.
Alles wird gut, aber nicht von alleine.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD Mediathek. SWR 4. Da sind wir daheim.